Ich will euch grüßen mit dem Gruß, den auch der Apostel Paulus im Epheserbrief vorne dran gestellt hat. Und will euch grüßen, die an Christus Jesus Gläubigen, die in Neudorf sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir dürfen diese Grußformeln uns auch gegenseitig immer wieder zusprechen und sie nicht nur hier in Textform immer wieder lesen, sondern wir haben es die Woche schon gehört, wir dürfen die Sprache und die Worte der Schrift auch im gegenseitigen Gebrauch immer wieder zu unser eigen machen und annehmen. Heute ist der Albrecht dran mit dem Thema Ermahnung verschiedener Gruppen in der Versammlung über die Bibelstelle vom Epheser 5, Vers 22 bis 32, und wir freuen uns auf diesen Vortrag. Ich darf zu Beginn auch noch unsere Gäste von außerhalb begrüßen und darf auch noch ganz herzliche Grüße von der Familie Kurzenhäuser ausrichten. Die haben Kontakt heute gehabt zu Thomas Aulinger und die lassen die ganze Gemeinde hier herzlich grüßen.
Dankeschön.
Ich will zu Beginn noch kurz beten mit uns. Ja, Vater, hab du jetzt Dank für die Zeit, für die Woche, die wir unter deinem Wort hier verbringen dürfen, für den Zeitraum, für den Kairos, den du uns hier schenkst, auch für die Zeit, die wir mit unseren Kindern und für unsere Kinder hier verbringen dürfen. Auch für die dienenden Brüder wollen wir dir danken und auch für die Brüder und Schwestern, die die Kinderstunde machen, die auch hier dein Wort weitergeben, die, wie wir es in deiner Schrift lesen, den Samen gießen und säen und immer wieder bearbeiten, dass du das Wachstum schenken kannst bei dem Samen, der auch hier in die Kinderherzen hineingelegt wird. Und so segne uns die Stunde, segne den Albrecht, wenn er jetzt dieses schwierige Thema angeht, dass du ihm Freudigkeit gibst, dass du uns auch die Mühen und Freuden des Tages vergessen lässt, dass wir uns konzentrieren dürfen und zuhören dürfen. Ja, dass wir dich bitten dürfen, dass du es in unserem Herzen diese Worte groß machst, dass wir es aufnehmen dürfen. Amen.
Amen.
Ich will zu Beginn die Bibelstelle lesen dazu, und zwar Epheser 5. Ich lese aber ab Vers 18 bis 32. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Sagt allezeit Dank für alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus, euch einander unterordnend in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Ehemann ist das Haupt der Ehefrau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Ehefrauen den Ehemännern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben als ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Wir wollen zu Beginn noch das Lied 267 zusammen singen.
Thank you.
etwas tiefer.
Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr wieder gekommen seid, trotz der vielen Ermahnungen dieser Tage. Ja, und leider geht es auch heute Abend wieder mit Ermahnungen weiter, weil der Text es eben so hergibt. Aber wenn wir genau auf Gottes Ermahnungen achten, merken wir auch, dass Gott von uns nicht fordert, ohne dass er die Voraussetzungen dafür schafft, dass wir seinen Forderungen, die ja Forderungen der Liebe sind, dass wir denen nachkommen können. Und wer gestern Abend da war, der weiß, wir sind an dem Text in 1. Thessalonicher 5, 14 bis 18 stehen geblieben auf die Frage, ja, was ist denn der Wille Gottes für mich? Diese Frage bekommt man ja hin und wieder gestellt und dann erwarten Geschwister eine Antwort. Und es gibt tatsächlich einige Bibelstellen, wo ganz explizit steht, das ist der Wille Gottes gegen euch. Und so eine Stelle hatten wir dann gestern Abend noch gelesen. Und ich will jetzt praktisch hier als Überleitung zu unserem Text noch zwei hinzufügen. Und zwar die bekannte Stelle in Philipper 2, 14 und 15. Und die ist so ganz unglaublich einfach, dass vor allem religiös denkende Menschen sagen, das kann es ja nicht sein. Obwohl es aber einfach ist, stellt man fest, wenn man liest und darüber nachdenkt, dass das gar nicht so einfach ist, was da steht. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter oder einfältig seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr dann, füge ich mal dazu, wenn wir so handeln, scheinen wie Lichtträger in dem Kosmos. Johannes hat es ja auch heute Morgen schon erklärt, wir sind nicht das Licht der Welt, sondern wir sind Lichtträger, die an einem dunklen Orte scheinen. Das heißt, die Menschen um uns und die Engelwelt, die soll uns als Orientierung benutzen. Ja? Wir sollen darstellen, Gottes Weisheit, wohin die gehen wird. Und das stellt Gott jetzt dar an der Gemeinde, obwohl die noch sehr unvollkommen ist und obwohl wir alle noch Ecken und Kanten haben und in unseren Herrn jeden Tag betrüben. Trotzdem schafft es Gott. Ja? Und das ist immer wieder auch der Trost, in jeder Ermahnung. Und das ist so einfach ausgedrückt hier. Wie werde ich tadellos und lauter? Ganz simpel, indem ich ohne Murren und zweifelnde Überlegung alles tue, was mir täglich von Gott für die Füße gelegt wird. Und da ist eine Menge Zeug dabei, von dem ich sage, warum muss denn das jetzt wieder sein? Ja? Und genau dann ist es gefragt, dass ich sage, Herr, verzeih, dass ich jetzt das so geäußert habe in meinem Herzen. Ich will jetzt gehorsam sein und einmal versuchen, um des Gehorsams willen deines Wortes gegenüber mal nicht murren, zumindest nicht nach draußen, weil da wird es ja gehört von denen, die uns beobachten. Ja? Meinem Herrn gegenüber darf ich alles sagen, so wie es in meinem Herzen entsteht. Aber nach draußen soll ich vorsichtig sein. Nun sagt jemand, naja, alles, das kann ja auch nicht sein. Und da gibt es jetzt eine schöne Einschränkung in Römer 14, 23b, steht auch hier da auf der Folie. Alles aber, was nicht aus Glauben ist oder getan wird, verfehlt das Ziel. Die Übersetzung gefällt mir besser, weil das Wort Sünde heißt eigentlich Zielverfehlung. Ich will nach Hamburg und komme durch dubbelige Umstände in Rom raus. Also habe ich das Ziel verfehlt. Ja? Und zwar richtig. Und genau so ist es gemeint mit der Sünde. Zielverfehlung. Und diese drei Stellen, ja, verzeiht, wenn ich das sage, das ist so ein gewisses Grundgerüst für mich als Glaubender, wo ich immer wieder zurück kann, wenn ich mal ins Schleudern komme, was will denn Gott eigentlich von mir? Ja, dann kann ich mich darauf zunächst einmal ganz praktisch besinnen. Vers 18 und 19, und das gehört irgendwie auch zusammen in Epheser 5. Matthias hat uns das ja gelesen. Wir sollen uns nicht mit Wein berauschen, und jetzt heißt es dort richtiger, nach dem Grundtext, sondern im Geist erfüllt werden. Und zwar dadurch, indem man zu sich selbst redet, in Psalmen, Lob und geistlichen Liedern dem Herrn singend und spielend in unserem Herzen. So ist die Stelle gemeint. Natürlich sollen wir auch laut Lieder singen. Ja, und manchmal, wenn man betrübt ist, ist es ganz gut, man singt sich selber ein Loblied laut vor, damit man sich hört, und das schafft es dann, ja, indem ich es ausspreche und höre, dass meine Seele wieder auf die Spur kommt. Das hat jeder von uns schon irgendwie erlebt. Deshalb heißt es da nicht, sondern redend zueinander, sondern es heißt eigentlich, redet zu euch selbst. Das ist eine Selbstermahnung, Selbstermunterung, die der Paulus hier uns angibt. Und dann heißt es nicht hier, werdet mit Geist erfüllt, sondern es heißt, werdet im Geist erfüllt. Warum? Weil wir mit Geist bereits bei unserer Neuzeugung erfüllt worden sind. Und damit es niemand vergisst, hat Paulus in 1. Korinther 12 gesagt, wir seien im Geist getränkt worden. Ja, der Ausdruck spätestens zeigt, ein Schwamm saugt sich voll mit Wasser, wenn ich ihn da reinbringe. Und genau das Gleiche ist mit dem Geist passiert. Wir hatten gesagt, niemand braucht dafür einen Nachschlag an Geist. Der ist da. Was heißt aber jetzt, werdet im Geist erfüllt? Das heißt schlicht, dass wir den innewohnenden Geist Gottes und den Geist unseres Herrn Jesus Christus in allem die Oberhand geben. Ja, und wenn er in allem die Oberhand hat, dann bin ich im Geist erfüllt. Das heißt, all mein Denken und Handeln ist geistgetrieben. Ja, nur wenn ich bestimmte Bereiche in meinem Herzen ausklammere, ja, wo ich sage, da lasse ich den Herrn doch nicht rein, weil da will ich selber wursteln, da bin ich noch nicht im Geist erfüllt. Weil im Geist bin ich. Ich bin nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Also sehr einfach die Zusammenhänge, wenn wir sie so nach der Schrift nehmen, wie das hier gesagt ist. Dann sagt Paulus in Vers 20, gehört auch mit dazu, zu dem Nicht-Berauschen. Denn der natürliche Mensch, der versucht ja Spannungen, die in seinem Leben entstehen, in seiner Seele, durch Rauschzustände zu kompensieren, weil er gar nichts anderes hat. Und genau das sollen wir nicht. weil Kompensation bedeutet, dass zu jedem Misthaufen noch ein weiterer dazukommt und irgendwann landet man in der Klapsmühle, ja, wenn es ganz extrem kommt. Wenn man ständig am Kompensieren ist und nichts erledigt wird. Danksagend alle Zeit für alles. Das gehört inhaltlich zu dem Vers 19. Und nach Philipper 4 sollen wir alle unsere Anliegen zusammen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt ganz konkret, wenn ich eine Not habe, dann sage ich meinem Gott alle negativen Empfindungen, die ich empfinde. Dann nenne ich alles beim Namen, was ich empfinde. Und kaschiere es nicht vorher. So wie der Elia, wo Gott zu ihm sagt, der Jona, warum zürnst du denn über den Wunderbaum? Was hat der Jona gesagt? Mit Recht zürne ich. Ja? Und Gott hat nicht Feuer vom Himmel regnen lassen, um den Jona zu verzehren, sondern er hat ihn ja in diese Drucksituation gebracht und er wollte, dass der Jona dem Ausdruck gibt, weil er war ja unbarmherzig und Gott wollte ihn zur Barmherzigkeit über Ninive bewegen. Und deshalb war die ganze Aktion mit dem Wunderbaum und der Hütten und dem Beschirmen und so weiter geschehen. Lest mal die Geschichte nach in Jona 4. Also, alle Verletzungen, alle Widerstände, alle Gefühle, die ganze Bandbreite, die ich in meiner Seele empfinde, die darf ich meinem Gott sagen. Und damit, dass ich sie ausspreche, möglicherweise sogar laut, entlade ich meine Seele ein Stück, ja, die Spannung nimmt ab. Und weil ich es meinem Gott formuliere, dann wähle ich natürlich Worte, die ihm, die meiner Stellung ihm gegenüber angemessen sind. Wenn ich selbst Gespräche führe, dann kann das ganz kriminell werden in meinem Herzen. Ja. Das kann ich mir aber Gott gegenüber nicht erlauben. Also werde ich in ordentlichen Worten Gott entsprechend alles vorbringen. Und danach setze ich die Danksagung und das Lob. Und was ist dann verheißen? Dass Gott, ja, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unsere Sinne bewahren wird. Und das ist uns direkt verheißen. Das heißt nicht, dass das Problem dann gelöst ist, aber ich habe dann genügend Distanz, ja, und es erschlägt mich nicht mehr wie vorher, bevor ich mit ihm darüber geredet habe. Lassen wir nämlich negative, belastende Eindrücke und Gefühle in unserer Seele unbehandelt anstehen, dann führt es unweigerlich zur Bitterkeit, die Paulus in Vers 31 anspricht. Das haben wir dann gestern Abend behandelt. Und das sieht man dann auch in den Gesichtern von solchen Menschen widerspiegeln. Ja, man sieht direkt im Gesicht eines Menschen, ob er unter Last ist und ob er bitter ist. Er hat dann einen bitteren Gesichtsausdruck. Und deshalb wird er auch sehr schnell so reagieren, verbal und mit seiner Geste, wenn ich ihn anspreche. Das habt ihr alle auch schon erlebt, ja, mit anderen Menschen. Und deshalb ist das wichtig und Gott hat uns genügend Werkzeuge und Hilfsmittel gegeben, damit wir solche Dinge behandeln können. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann gehen wir zu einem Bruder und zu einer Schwester und entladen dort unsere Seele. Dann sagt man sich los in einem Gebet und dann darf man wieder vorwärts gehen. Jetzt kommt Vers 21. Es lautet richtiger hier, euch einander unterordnend. Da ist jetzt die Beziehung innerhalb der Versammlung angesprochen. Euch einander unterordnend in der Furcht des Christus. In Philipper 2 sagt Paulus, dass wir einander höher achten sollen. Ja, einer den anderen höher wie sich selbst. Das ist eine andere Ausdrucksweise für genau das, was hier steht. Und jetzt kommen wir zu unserem Text in Kapitel 5 ab Vers 22 bis 33. Weiter kommen wir auf dieser Freizeit nicht im Epheserbrief. So Gott will und wir leben, wollen wir dann nächstes Jahr den Rest behandeln. Ich habe mich ja bei der Vorbereitung ein wenig mit den Themen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja? Und diese Verse, die kann man nicht einfach in 10 Minuten abhandeln, die da stehen jetzt. Und deshalb wollen wir den Rest der Stunde dazu verwenden. Die Einzelermahnungen an verschiedene Gruppen, die der Paulus jetzt beginnt mit Kapitel 5, Vers 22, die geht bis Kapitel 6, Vers 9. Und die Gruppen möchte ich wenigstens nennen. Die Verse 22 bis 32, die gilt Ehepaaren. Es sind allerdings dort geistliche Prinzipien genannt, die ganz allgemein für das Verhalten der Glieder am Leib des Christus untereinander gelten. Das heißt, es werden heute Abend nicht nur die Verheirateten angesprochen oder die, die nächstens ja, heiraten wollen, sondern alle Glieder des Leibes gleichermaßen. Zweite Gruppe, Kapitel 6, 1 bis 3, da geht es um das Verhältnis von Kindern gegenüber ihren Eltern. Drei Verse widmet Paulus diesem Komplex. Vers 4, Väter gegenüber Kindern. Interessant, die Mütter kommen nicht extra vor. Ja? Das werden wir auch bei den Männern sehen in Kapitel 5. Dann Kapitel 6, 5 bis 7, vierte Gruppe, Sklaven gegenüber ihren Herren oder Gebietern. Christus ist nämlich der Herr der Versammlung und auch ihr Gebieter. Und jedes Glied ist gleich vor ihm, egal ob er Sklave oder freier Mann ist oder Herr im weltlichen Sinne. Dann die fünfte Gruppe, 6 Vers 5, Sklave und Freier in Bezug auf das Gutes tun. Und dann der neunte Vers noch, das Verhältnis zwischen Herren gegenüber ihren Sklaven. Wir bleiben aber heute Abend bei den Ehepaaren und der Beziehung in der Versammlung stehen. Wie schon gesagt, geht Paulus hier auf Grundprinzipien ein, die über die Beziehung in der Ehe sogar hinausgehen und für den Umgang der Glieder Christi untereinander allgemein anwendbar sind. Die drei Verse 30 bis 32 sind dann auch besonders für die wichtig, die eine Ehe eingehen wollen. Ja? Die also sagt, wenn eine Frau oder ein Mann sagt, ich möchte heiraten. Ja? Und dann muss sich jemand mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und die Verse gehen darauf ein. Und wir haben jetzt hier einen meines Erachtens allzu sehr vernachlässigten Text. Speziell auch in der Verkündigung. Über Heilsziele lässt sich leichter predigen. Ich spreche jetzt von mir selber. Warum? Weil die Distanz zwischen dem, was ich predige, und meinem Hörer sehr groß ist. Ja, es geht um große Ziele Gottes. Wenn ich aber eine Ermahnung ausspreche, dann stehe ich praktisch auf 30 Zentimeter Abstand zum Hörer. Oder sogar in dem seiner Haustier drinne. Ja? Der fühlt sich also direkt von mir gepackt, wenn ich eine Ermahnung ausspreche. Und deshalb ist es auch schwerer, über Ermahnung zu predigen, aber nicht notwendigerweise weniger wichtig, sondern eben gerade deshalb wichtig, weil wir die alle brauchen. Und so sind diese Ermahnungen, über die ich heute Abend spreche, das sind gleichzeitig treffen die mich selber. Ihr habt vielleicht das auch schon gehört, wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, dann zeigen drei Finger auf mich zurück. Das war mir mal eine große Predigt, das hat mir irgendein weltlicher Mensch gesagt, ja, in irgendeinem Zusammenhang, und da ist mir das bewusst geworden, ja, was das bedeutet, wenn man ermahnt, wie vorsichtig man da sein muss, damit man nicht selber daneben fällt. Und es ist leichter darüber zu reden, als konsequent zu leben. Interessanterweise ist die Zahl der Ehenöte auch in der Versammlung im Steigen begriffen. Und das ist sicher nicht nur deshalb so, weil die Ehe zwischen Mann und Frau zunehmend und erschreckenderweise an Bedeutung als Grundlage einer gesunden Volksgemeinschaft an Wert und Bedeutung verliert, sondern es liegt an anderen Themen, die wir heute Abend besprechen. Und wer seine Augen offen hat, der wird feststellen, dass wir bereits heute schon in den Tagen Lots angekommen sind, ja, in der Gesellschaft, von der Regierung her sogar. Ja. Erwähnenswert ist auch, die Schrift beschreibt einige Eheverhältnisse, besonders im Alten Testament. Die meisten von ihnen, die sind sehr problematisch. Ja, wenn wir da an Jakob und seine beiden Frauen denken, selbst die Beziehung Abraham und Sarah ist ziemlich belastet beschrieben. Ja? Isaak und Ismael und so weiter, Hagar, ja? Das sind einfach Themen, das wird schwierig. Auch wenn man die Beziehung im Hause Samuels, ja, der Vater hatte auch zwei Frauen, die Frauen waren sich spinnefeind, wenigstens die eine gegen die andere. Warum ist das so? Damit wir lernen, wie man es nicht macht. Ja? Deshalb hat die Schrift, ja, nicht um die Ehe in ein falsches Licht zu rücken, sondern um zu zeigen, dass die Ehe etwas Problematisches ist. Und die Schrift erklärt am Negativen, ja, wie man es richtig macht. Viele junge Glaubende gehen leider auch mit viel Unwissenheit und dazu beklagenswerterweise negativ beeinflusst vom Zeitgeist in die Ehe. Nicht etwa aus Unwissenheit nur oder Ignoranz, sondern weil erstens eine gesunde biblische Belehrung, zweitens ein gutes Vorbild der Eltern und drittens die Belehrung in der Versammlung durch die Predigt aus dem Wort unzureichend ist. Petrus und Paulus, geschweige denn das Alte Testament, die haben so viel Stoff für Predigten zu diesem Thema, dass man wochenlang Material hat, um das zu verarbeiten. Dass unser vorliegender Text nicht nur die Ehe im Fokus hat, liegt schon an der Tatsache begründet, dass der Paulus das Thema an der Beziehung des Christus zu seinem Leib aufhängt. Ja? Hätte ja auch ein anderes Beispiel nehmen können. Aber das zeigt uns, die Ermahnung, die wir da finden, die geht weit über die Ehe eigentlich hinaus. Das werden wir feststellen. Deshalb ist jeder angesprochen, auch derjenige, der die Gnadengabe des Unverheiratetseins hat. Ja, das ist eine Gnadengabe nach 1. Korinther 7. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen an der Übersetzung an einigen Stellen korrigieren. Und der Matthias hat es ja schon gemacht. Er hat nämlich tatsächlich an verschiedenen Stellen Ehemann und Ehefrau gelesen. Das muss man an anderen Stellen in der Schrift auch, zum Beispiel in dem sehr heiklen Kapitel 1. Korinther 11, wenn man das nicht macht, dann kommen die obskursten Theorien daraus. Vorab interessant ist auch das Verhältnis der Ermahnungen des Ehemanns gegenüber der Ehefrau in diesem Kapitel. Ich will euch mal raten lassen, wie ist denn das Verhältnis wohl? Wie viele Ermahnungen kriegt der Ehemann im Vergleich zu der Ehefrau? Bitte? Mehr. 7-4. Also nach meiner Zählung. Vielleicht kann auch jemand eine andere Zählung präsentieren, das macht nichts aus. Auf jeden Fall muss der Mann offensichtlich mehr ermahnt werden als die Frau. Der Ehemann trägt die größere Verantwortung und muss daher auch intensiver ermahnt werden. Und er hat möglicherweise auch entsprechende Schwächen. Wenn wir uns an die Schaffung von Adam und Eva zusammen erinnern, da hat Gott festgestellt, es war nicht gut, dass der Adam einer sei. Er wollte ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, auf seiner Ebene. Und dann wurde der Adam geteilt und daraus wurde aus dem Teil, das Gott rausgenommen hat, wurde dann die Eva gemacht und er wurde auch mit verändert bei diesem Vorgang. Ja, da können wir jetzt nicht stehen bleiben, ich wollte es nur noch einmal nennen.
So gesagt war das eine Rippe.
Eine Hälfte, kann man sogar sagen. Aber wie gesagt, das soll nicht Thema sein heute Abend. Weiter ist wichtig, dass das Wort unterordnen, das ja viele Leute auf die Palme bringt, ja, so wie sich die Ehefrau ihrem Ehemann übrigens nur, ja, nicht irgendwelchen Männern, sondern ihrem Ehemann unterordnen soll, das ist genau das gleiche Wort, wie die Glieder des Leibes ermahnt werden, ordnet euch einander unter, so wie ich mich dem Johannes unterordnen soll, ja, oder der Veronika oder sonst jemand aus der Gemeinde. Ja. Gegenseitig genau derselbe Ausdruck ist gemeint. Wenn man das verinnerlicht, dann verliert das Thema die oft künstlich aufgebauschte Schärfe. Ja? Denn Unterordnung der Frau ist ein Reizwort, um gegen Paulus' sogenannte antiquierte mittelalterliche Belehrung, geboren aus freier Frauenfeindschaft, zu wettern. Ja. Habt ihr sicher auch schon gehört. Aber das wollen wir Menschen überlassen, die noch nicht oder nicht biblisch denken gelernt haben und dürfen nüchtern und ganz emotionslos an die Sache rangehen, eben indem wir am Wort der Schrift bleiben. So haben wir bezüglich der Ermahnungen folgende Verteilung. Der Ehemann wird angesprochen in Vers 25 zweimal, Vers 27, 28, 29, 31 und 33, zusammen siebenmal. Die Frau in die Ehefrau in Vers 22, 23, 24 und 33. Ja, in 33 werden beide miteinander noch einmal zusammenfassend ermahnt. Die Grundbeziehung beschreibt Paulus in dem Bild, der Christus entspricht in seinem Bild hier dem Ehemann. Und die Versammlung entspricht in seinem Bild hier der Ehefrau. Und zwar im Sinne einer keuschen Jungfrau, wie wir später noch sehen werden nach 2. Korinther 11, Vers 2. Wir fangen an mit Ermahnungen für den Ehemann. Vers 23, das wird uns gesagt, der Ehemann ist das Haupt der Ehefrau. Nicht ist jeder Mann das Haupt der Frau im allgemeinen Sinn. Ja, also der Mann kann nicht sagen, ich bin automatisch Haupt jeder Frau, sondern der Ehemann ist das Haupt seiner Ehefrau. Was anders ist biblisch nicht haltbar. Vers 24, die Ehefrau ist dem Mann untergeordnet auf der irdischen, also auf der horizontalen Ebene. Nach Kolosser 1, Vers 18 ist Christus das Haupt der Versammlung. Das bedeutet, dass der Christus das Haupt eines jeden Gliedes gleichermaßen ist. Und zwar ein direktes Haupt, niemand dazwischen. Das ist die vertikale Beziehung in der Gemeinde. Ja? Christus, Haupt eines jeden Gliedes. Egal, ob der Älteste oder Diakon oder ob er ganz normales Glied ist. Jede Frau und jede Ehefrau, wie auch jeder Mann, hat den Christus direkt als Haupt über sich und niemand zwischen ihr und ihrem Herrn, auch den Ehemann nicht. Auch keinen Ältesten, keinen Versammlungsleiter oder sonst wen. Weiter. Jede Ehefrau hat zwei Häupter, nämlich ein himmlisches Haupt, das den Vorrang hat, und dann noch ein irdisches. Aber wie gesagt, nur die Ehefrau hat dieses irdische Haupt, nämlich ihren eigenen Ehemann. Frage, habt ihr schon einmal dafür gedankt, dass unser Gott so einfache Strukturen geschaffen hat in der Gemeinde? Egal nun, wie die jetzt praktiziert werden, nur wenn wir jetzt von der Schrift ausgehen, sind doch das sehr einfache Beziehungen. Nur der Unglaube, dass das nicht ausreiche, ja, der schafft Herrschaftsstrukturen, Machtstrukturen. Und das ist auch genau das Problem im Zusammenleben. Vers 25, erster Punkt. Der Ehemann muss seine Frau so lieben, wie der Christus die Versammlung liebt und sich selber für sie hingegeben hat. Meines Erachtens gibt es keine härtere Anforderung an Menschen wie diese oder die ähnliche, die wir gestern Abend schon sagten, 2. Korinther 4, Vers 16, dass wir niemand mehr nach dem Fleische kennen sollen. Ja? Weiter noch in Vers 25, zweite Ermahnung. Der Ehemann muss sich seiner Frau allgemein allein so hingeben, wie Christus sich der Versammlung hingegeben hat. Ein Ehemann, der das wirklich täglich ernst nimmt, der hat damit, glaube ich, so viel zu tun, dass er wenig Zeit mehr übrig hat, um zu prüfen, ob seine Frau das macht, was sie soll. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich noch ein ganz großes Defizit immer wieder mal. Ja? Ich weiß nicht, wie es den anderen Ehemännern hier geht. Ja? Aber wenn ich das wirklich konsequent leben wollte, da weiß ich, das bringe ich selber gar nicht fertig. Habe ich keine Chance. Das heißt, ich muss ganz dicht am Haupt selber sein, ja, damit ich dann genau so handeln kann im Alltag meiner Frau gegenüber. Geschweige denn anderen Gotteskindern gegenüber, ja, weil da gelten ja dieselben Prinzipien der Unterordnung oder des Höherachtens. Ja. Das gilt natürlich auch umgekehrt, ja, für die Ehefrau, ja, dass sie genauso das, was sie, dass sie sich mit dem identifiziert, was ihr gesagt ist und nicht darauf achtet, dass ihr Mann sie so behandelt, wie er sie behandeln muss. Weil wenn wir da gegenseitig aufeinander aufpassen, dann passiert genau das. Ja? Oder ist es anders? Eurer Erfahrung gemäß. Es muss nicht sein, aber meistens ist es so. Ich habe das jetzt ganz bewusst spitz formuliert und ich bin mir bewusst, ja, dass ich jetzt gegen mich selber predige heute Abend. Das habe ich ja auch vorher so gesagt. Ja, das meine ich ganz ernst. Jeder Ehemann und auch eben jeder Mann überhaupt, der eine Ehefrau haben möchte, der muss sich früh auf diese Pflicht vor seinem Herrn einstellen. Und er hat ja da ein ganz kolossal gutes Übungsfeld, nämlich die Gemeinde. Dort kann er nämlich üben, wie man sich einem anderen unterordnet, oder er kann erleben, wie sich jemand ihm unterordnet. Ja? Und er kann das einüben. Und wenn er dann in die Ehe geht, dann hat er schon ein gutes Stück davon gelernt und wird mit seiner Frau ganz anders umgehen, wie wenn er irgendwelche Wolkenkuckucksheime als Vorstellung für die Ehe hat, bevor er da reingeht. Und womöglich sein Gott gar nicht fragt, ja, ist denn das die richtige Frau, mit der ich mich da gerade in meinem Kopf beschäftige? Will Gott denn überhaupt, dass ich die heirate? Oder umgekehrt, bei der Frau ist es nicht anders. Der in uns wohnende Christus, der drängt uns dazu und er stellt die Kraft seines Geistes zur Verfügung und auch Zeit, damit wir in solche Beziehungen hineinwachsen können. Das gilt für alle Ermahnungen, auch für die, die jetzt in diesem Kapitel stehen. Und deshalb ist auch in der Verkündigung, gerade was die Beziehung zwischen Mann und Frau angeht, auch eine permanente Ermahnung notwendig. Und das tut mir weh, dass die fehlt. Ich weiß noch, auf den Jugendkonferenzen, die der Hans Heck abgehalten hat, da gab es bei den Mädchen immer eine Mädchenstunde und bei den Männern eine Männerstunde. Ja? Und da hat der Hans Heck von den 14-Jährigen bis zu den alten Geschwistern, ja, teilweise verheiratet, die dabei waren, hat er über Sexualität gesprochen und wie man damit umgeht. Ja, über Pubertät und so weiter. Und da gab es eine Ehefreizeit und da sind Eheprobleme besprochen worden und da war niemand zugelassen, außer verheirateten Paaren. Ja. Das muss man so nicht kopieren, aber das war für mich damals eine wichtige Ermahnung und Belehrung als junger Mann und junger als Heranwachsender. Ja, ich bin dadurch auf viele Probleme aufmerksam gemacht worden, die ich zu bedenken hatte, bevor ich mich jetzt mit irgendwelchen Frauen abgebe. Es ist ungemein schwierig für unsere jungen Leute heute, das müssen wir uns als Ältere bewusst machen, die werden ja total überschwallt, ja, mit diesem Mist, der aus der Welt kommt. Das war früher zwar auch da, aber nicht in diesem übermäßigen Druck, wie das heute der Fall ist. Ja, in jedem Handy kann man den ganzen Müll abrufen.
Und die bewusste Steuerung.
Ja.
In der Schule und
ja, Ausbildung. Das kommt ja noch dazu, jetzt von Staats wegen. Deshalb habe ich vorher gesagt, wir sind in den Tagen Lots. In den Tagen Sodoms. Da sind wir jetzt mittendrin. Das gab es alles früher schon unter vorgehaltener Hand. Versteckt in Winkeln. Aber heute ist es überall auf der Straße. Und das ist das Problem. Und deshalb ist es ungeheuer wichtig, dass wir älteren Geschwister unsere jungen Leute ins Gebet nehmen, ja, in unser Gebet und für sie ringen, dass sie da den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Und das ist nicht einfach. Vers 25 bis 27. Der Christus gab sich für die Versammlung hin. Er heiligte und reinigte sie, steht dort. Der Ehemann muss also seiner Frau gegenüber geistliche Fürsorge leisten. Natürlich auch den Kindern, sobald welche da sind. Ich mache jetzt das Ding mal aus. Eine Wärmequelle abschalten. Ja. Vers 27, also nochmal wiederholt, der Christus gab sich für die Versammlung hin, er heiligte und reinigte sie. Das heißt, der Ehemann muss seiner Frau gegenüber geistliche Fürsorge zukommen lassen. Ja. Natürlich auch den Kindern, sobald welche da sind. Vers 27, Christus stellt die Versammlung sich selbst verherrlicht dar, damit sie ohne Flecken und Runzel ist. Was bedeutet das jetzt für den Ehemann? Das heißt, der Ehemann ist für ein gutes Ansehen der Wertschätzung seiner Frau in der Öffentlichkeit zumindest mitverantwortlich. Und zwar in der Weise, wie er öffentlich mit ihr umgeht und von ihr redet. Vor allem dann, wenn sie nicht da ist. Ja, das ist ganz wichtig, ja, dass die Männer sich dessen bewusst sind. Natürlich gilt es auch wieder für die Frauen. Klar, logisch, es gibt keine Ermahnung, die hier jetzt ganz einseitig wäre. Das versteht ihr auch. Denn warum? Vers 28. Der Ehemann muss seine Ehefrau lieben als seinen eigenen Leib. Und wenn wir 1. Korinther 11, Vers 7 dazu nehmen, da sagt Paulus, denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Ehefrau aber ist des Ehemannes Herrlichkeit. Und wenn meine Frau meine Herrlichkeit ist, dann ist es gut, wenn ich mich um diese Herrlichkeit bemühe. Weil wenn ich sie schlecht behandle, dann wird diese Herrlichkeit verdunkelt. Auch hier muss man konsequent aus dem Text Zusammenhang wiedergeben, denn das Griechische hat kein eigenes Wort für Ehefrau, sondern nur für die Frau allgemein. Deshalb ist wichtig, dass man diese Texte, wo es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, dass man da immer konsequent Ehefrau und Ehemann sagt, wo es so gemeint ist vom Zusammenhang her. Sonst kommt was ganz Komisches teilweise raus. Vers 29 und 30, der Ehemann ist für die äußere, das heißt für die materielle Fürsorge seiner Ehefrau, gegebenens der Familie zuständig. Warum? Denn der Christus nährt und pflegt die Versammlung. Natürlich ist es heute auch ein Stück verschoben, weil manchmal die Frauen mehr verdienen als die Männer und da einfach von den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Strukturen her Schieflagen reinkommen. Aber auch damit kann man klarkommen, wenn man das unter der Leitung des Geistes macht. Petrus macht zu diesem Thema auch eine universal gültige Aussage. Es ist zwar wieder ein Wort, das noch wenig vom Geist Gottes durchdrungene Gemüter auf die Barrikaden treibt. Aber davon wollen wir uns nicht beirren lassen. Und Petrus hat diese Aussagen unter der Führung des Geistes gemacht. Und darum sind sie verbindlich, wie sie so dastehen. Er sagt, ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen, nämlich bei den Frauen, mit den Ehefrauen, mit Einsicht, als bei dem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Ehre geben heißt Anerkennung, Wertschätzung der Ehefrau, ihrer Tätigkeit, ihrer Aufgaben, ihres Sorgens für den Haushalt, für die Kinder oder auch bezüglich ihrer beruflichen Tätigkeit. Und wer im Geschäftsleben steht, der weiß, dass ein ganzer Sack voll Probleme in der Geschäftswelt darin begründet ist, dass man nicht genügend Wertschätzung dem anderen zukommen lässt. Da geht es immer um Gerangel, um Radfahren und Karriere rauf und runter, ja, anstatt dass man jemand den Wert zukommen lässt, den er hat, dann geht die Kommunikation viel einfacher. Und an der Stelle, da laden sich oft die Ehemänner Schuld auf. Denn es gibt kaum Ehen, in denen massive Beziehungsprobleme herrschen, wo nicht genau dieser Punkt eine traurige Rolle spielt. Die Wertschätzung der Ehefrau und das, was sie macht. Ja, also ich habe keine Ehe erlebt, ja, wo jemand zu mir kam oder zu uns kam und über Probleme gesprochen hat, wo das nicht ein Problem war. Es hieß immer, ja, mein Mann, der achtet das gar nicht, der macht abfällige Bemerkungen, ach, was ist dein Geschäft hier wert, ja, muss mal ins Geschäft gehen und so weiter. Ja. Es ist ganz bitter. Wenn es an Wertschätzung fehlt, dann fehlt es an Liebe des Ehemannes seiner Frau gegenüber. Natürlich wieder umgekehrt, ne? Denn die Frau, die muss ja auch ihren Mann wertschätzen. Und das wird sie auch tun, wenn sie eine geistliche Ehefrau ist. Wenn der Mann zum Beispiel nicht so handelt, dann wird es sein, dass die Gebete der Ehemänner, egal um was, nur bis zur Zimmerdecke gehen. Ja, das ist jetzt ein salopper Ausdruck für das, was der Petrus sagt. Die Gebete werden verhindert. Ja, das heißt, er betet in den Wind. Ja, sodass Gott sagt, ja, wenn du nicht einmal das Geringste gegenüber deiner Frau ausübst oder auch umgekehrt. Ja, warum soll ich dir irgendwelche Gebete erhören? Mach du erstmal das, was dir gesagt ist. Das müssen wir einfach konsequent daraus ableiten. Petrus war übrigens verheiratet. Das sagt uns der Paulus in 1. Korinther 9. Ja, und nicht nur, weil er Apostel ist, ja, und vom Geiste getrieben das gesagt hat, sondern er war auch ein Erfahrener in diesen Fragen. Und deshalb dürfen wir es ihm abnehmen. Vers 31, der Ehemann muss seiner Frau anhangen. Er muss Vater und Mutter verlassen. Er muss sich für seine Frau sichtbar, spürbar und hörbar an sie binden. Also eine Frau muss merken, dass eine Bindung zwischen dem Mann und ihr besteht. Ja, ich muss also meiner Frau sagen, ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles. Das klingt vielleicht für jemand lächerlich, aber das muss ich sagen, damit sie merkt, dass ich mich an sie binde. Ja, ich muss sie versorgen und so weiter. Sachen, die sind eigentlich logisch und doch müssen sie auch ausgesprochen und gezeigt werden. Sonst gibt es irgendwann Defizite und der Teufel verwendet es, um Spaltkeile in die Beziehung reinzuschlagen. Für alle ihre Anliegen muss der Mann offen sein und sie als seine eigenen erkennen und anerkennen. Auch wenn die Frau manchmal in ihrer mehr gefühlsbetonten Art Dinge formuliert, wo der Mann sagt, ach, ist das überhaupt ein Problem? Aber wenn es doch das Problem meiner Frau ist, dann ist es doch meins, oder nicht? Dann muss ich zumindest so lange nachfragen, bis ich genau rauskriege, was sie nun meint. Umgekehrt genauso. Ja? Dass die Frau anders gestrickt ist als der Mann, das hängt nicht nur mit der Schöpfungsordnung zusammen, sondern da gibt es auch noch etwas. Nach dem Sündenfall hat Gott offensichtlich ein besonderes Begehren der Frau nach dem Mann in ihre Seele gelegt. Ich lese dazu 1. Mose 3, Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Ungeistliche Frauen, die regen sich jetzt vielleicht darüber wieder auf, macht nichts. Es ist trotzdem so. Und jetzt kommt ein fataler Nachsatz, den manche Männer missinterpretieren. Da sagt jetzt Gott, er aber wird über dich herrschen. Ja? Dein Verlangen bedeutet auch dein Sehnen, dein sich nach ihm ausstrecken. Ja? Und wenn jetzt mir jemand die Hände entgegenstreckt und ich nehme die Hände nicht, was passiert dann? Dann fühlt er sich verlassen. Und offensichtlich hat Gott das bei der Frau so angelegt. Und deshalb muss der Mann eben diese ausgestreckten Hände nehme, um im Bilde zu sprechen. Und er darf nicht herrschen. Gott sagt, er wird herrschen. Warum? Weil der Mensch inzwischen in Sünde gefallen, durch die Sünde eine vorgeneigte Tendenz zum Herrschen hat. Und deshalb herrscht er auch. Aber er darf das nicht. Noch weniger ist es etwa geboten von Gott, dass der Mann seine Frau beherrscht. Ja, es steht nicht da. Was soll der Mann tun? Er soll dieses Ausstrecken seiner Frau ihm gegenüber in göttlicher Weise befriedigen. Und dann geht's. Das ist nicht immer einfach, aber das funktioniert, wenn man es will. Wenn man den Herrn darum bittet. Und wir müssen auch denken, es gibt ja nur auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Und da gibt es natürliche Liebe, die Gott den Menschen gelassen hat. Sonst wird ja keine weltliche Ehe funktionieren. Die funktioniert manchmal sogar besser als bei den Frommen. Ja, und es ist dann beschämend, wenn man sowas sieht in der Praxis draußen. Auch hier funktioniert die Beziehung nur dann richtig, wenn auch die Ehefrau sich aus ihrer Familie löst, ja, ihrem Mann anhängt und sich für seine Belange interessiert und lernt, wie ein Mann tickt. Die Frau nicht lernt, wie ein Mann tickt und umgekehrt, dann geht es auch nicht. Mit dem letztgenannten Thema, also wie ein Mann tickt oder wie eine Frau tickt, da müssen sich auch Menschen vor der Ehe mit beschäftigen. Das reicht nicht, wenn ich das mache, wenn die Ehe anfängt. Ja, da geht einfach unnötig viel Energie verloren. Ja. Auch hier gilt dasselbe wieder für den Mann. Er muss lernen, wie eine Frau tickt. Nicht nur in der Ehe, sondern auch im täglichen Leben, beim Arbeiten, im Geschäft. Ja, wie viele Reibereien gibt es zwischen dem verschiedenen Geschlecht in Betrieben? Warum? Weil weder Mann noch Frau genau wissen, wie der andere tickt. Ja. Wenn ich zum Beispiel als Mann mit einer Frau zusammen arbeite und ich keinen Blick dafür habe, dass die gerade ihre Tage hat, und dann muss ich ganz anders mit der umgehen, wie wenn sie nicht ihre Tage hat. Und wenn ein Mann sensibel ist dafür, dann lernt er das und dann kann er mit seiner Sekretärin oder mit der Mitarbeiterin ganz anders umgehen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Da ist mir oft passiert, dass ich da meiner Frau wehgetan habe in der Zeit, obwohl ich es ja wusste. Ja? Und ich habe ganz anders reagiert wie normal und habe ich den Mensch, du Idiot, ja, du musst doch das anders machen jetzt, ja. Ja, entschuldigt, wenn ich, das ist so, ja. Und wenn wir das nicht lernen, dann haben wir unnötige Mühe miteinander. Vers 33 haben wir die Wiederholung der Grundermahnung, indem der Paulus sagt, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Ehefrau, also wie sich selbst. Die Ehefrau aber, dass sie den Ehemann fürchte oder ihm in Ehrfurcht, in Ehrerbietung begegnet. So ist das gemeint. Wir können jetzt schon sagen, wenn der Mann mit dem festen Willen, dies so leben zu wollen, in die Ehe geht, und wenn der Ehemann seine Frau so behandelt, dann hat jede geistliche Frau auch den Willen, den ihr gegebenen Ermahnungen nachzukommen. Denn sie hat dann den nötigen Rückhalt, ja, den sie braucht, dass sie so leben kann, wie der Herr das von ihr will, und umgekehrt genauso. Sie wird auch ihrem Ehemann zum Beispiel helfen, jedenfalls seiner Verantwortung und Stellung gegenüber Gott gerecht zu werden, wenn sie seinen Willen spürt, dass er das ihm Gesagte leben will. Weil wir sind ja alle unvollkommen. Und nicht jeder ist als vollkommenes Haupt der Familie geboren, sondern das muss ich auch werden. Ja? Und da muss meine Frau mich ertragen und ich muss sie ertragen. Ja, das ist auch ein gegenseitiges Tragen. Und es wird nie ohne Tragen, Ertragen und Gnade erweisen gehen in einer Beziehung. Erinnern wir uns an Epheser 4, Vers 2, wo Paulus als Überschrift für alle Ermahnung gesagt hat, in Demut, Sanftmut und Langmut einander ertragend in Liebe. Wenn das in der Versammlung schon gilt, ja, wo wir eine gewisse Anonymität in der Masse haben, wie viel mehr gilt es für die Ehe, wo man zusammengespannt ist wie in keiner anderen Beziehung auf dieser Welt. Was ist die Folge, wenn beide Ehepartner so handeln? Die Ehe wird durch Gottes Gnade gelingen. Die wird gelingen. Weil aber die Sünde noch in unserem Fleisch wohnt, geht es ohne bewusstes Tragen, Ertragen und Gnade erweisen und vergebe nicht. Frage, wie lange dauert das Ertragen? Solange wir hier sind. Solange ich in meinem Fleisch bin, muss ich ein Stück ertragen werden, sowohl von der Versammlung als auch von meiner Frau. Und umgekehrt muss ich das auch tun. Ja? Und da werde ich nie fertig. Wir haben gesagt, niemand sei einem anderen etwas schuldig, außer die Liebe. Ja? Jetzt kommen wir auch zur Frau doch, den Ermahnungen. Keine Angst, das geht jetzt nicht mehr lang. Nicht mehr so lang wie gestern Abend. Ermahnungen für die Ehefrau. Vers 22 und 24. Die Ehefrau muss sich ihrem eigenen Ehemann so unterordnen, ihm die Ehrfurcht gegenüberbringen, wie die Versammlung dem Haupt, dem Christus gegenüber. Und das ist, wie wir eingangs bereits gesagt haben, genau die Form der Unterordnung, wie die einzelnen Glieder in der Versammlung einander sich unterordnen sollen. Beziehungsweise einander höher achten sollen als sich selbst. Und das ist rein sprachlich nach dem griechischen Text so. In Vers 24 ergänzt Paulus, dass die Frau in allem sich ihrem Mann so unterordnen soll. Wir sehen, es geht hier nicht um hierarchische Strukturen, sondern es geht um Achtung des einen dem anderen gegenüber, nach göttlicher Weise. Und so ist es mit der Furcht der Ehefrau gegenüber ihrem Mann genauso zu verstehen. Lebt eine Ehefrau so, dann erfüllt sie eine Lebensordnung des Christus. Und dafür steht sie dann unter seinem Segen, so wie auch der Ehemann, wenn er seiner Ermahnung gemäß denkt und handelt. Frage heißt unterordnen in allem, dass die Ehefrau auf Gedeih und Verderb unkommentiert alles abnicken muss, was der Ehemann entscheidet und einsam vorgibt? Ganz sicher nicht. Und das kann nie so gemeint sein. Das weiß ein geistlicher Leser sofort. Ich will dazu eine Analogie mal als Gleichnis bringen. Der Herr Jesus sagte unter anderem einmal zu seinen Jüngern in Johannes 15, 16 und 17: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringet. Und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen ich euch gebe. Er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Rein wörtlich genommen sieht es nach einem Freibrief aus. Was irgend ihr den Vater bitten werdet, wird er euch geben in meinem Namen. Das Wort des Herrn ist aber kein Blankoscheck für eine ungeziemende und unangemessene Bitte an den Vater. Ich werde doch nicht bewusst etwas von meinem Gott erbitten, von dem ich von vornherein weiß, das ist ihm gar nicht wohlgefällig. Also ist die Einschränkung für irgendeine Bitte doch, was der Herr Jesus nachgesetzt hat, dass er befiehlt, dass wir einander lieben sollen. Das heißt, wenn ich liebe, dann fordere ich, dann überfordere ich den anderen nicht. Und dann fordere ich auch von meinem Gott nicht Dinge, von denen ich weiß, die sind ihm ein Gräuel, womöglich. Ja? Und genauso übertragen auf die Ehe ist es so, wenn der Paulus sagt, dass die Ehefrau in allem sich unterordnen soll, dann ist es so, dass wenn ein Mann seine Frau von Herzen liebt, dann wird er die Ermahnung des Herrn an seine Frau, das heißt nicht oder mindestens normalerweise nicht zu seinem Vorteil nutzen. Ja, weil er weiß, die muss sich ja in allem unterordnen, also kann ich alles durchsetzen. Ja. Wenn man so handelt, im Geiste handelt, ja, dann kann man zusammen eine Entscheidung treffen, die dann der Ehemann nach außen vertritt und durchsetzt. Und dann wird es normalerweise so sein, dass das, was man dann gemeinsam tut und was dann auch in der Öffentlichkeit sichtbar wird, das wird eine gesunde Mischung sein von dem, was vom Mann kommt und was von der Frau kommt. Je nachdem, wer in welchen Punkten die größeren Fähigkeiten und Gaben von Gott gegeben eben hat. Handelt man nicht so, ja, handelt der Mann nicht so und überfordert an der Stelle seine Frau, dann befleckt er seine Herrlichkeit, wie wir in 1. Korinther 11 gelesen haben, er verletzt die Liebe. Der Ehemann ist in der Schuld, dem Christus gegenüber seine Frau, seine Ehefrau, ihre Meinung, ihre Bedenken als seine eigenen zu werten. Auch wenn er vielleicht zunächst mit dem einen oder anderen Punkt nicht einig ist, dann muss man eine Einigung finden innerhalb des Bereiches der Zweisamkeit. Und es geht auch. Und dann wird es nach draußen durchgesetzt. Wenn Ehepartner Differenzen öffentlich austragen, dann läuft prinzipiell etwas daneben. Das heißt wiederum nicht, dass man in allen öffentlich diskutierten Fragen und Themen dieselbe Meinung haben muss. Aber in dem Moment, wo es zu einer Handlung kommt, aus der Ehe raus, müssen beide an einem Strang ziehen, sonst ist das Durcheinander vorprogrammiert. Vers 23. Die Ehefrau muss den Mann als weiteres irdisches Haupt neben dem Christus ganz bewusst akzeptieren und nach außen dokumentieren, dass sie ihren Mann als Haupt auch respektiert. Ja, also wie sie über ihren Mann redet, wie sie mit ihm umgeht in der Öffentlichkeit, daran muss es irgendwo sichtbar werden. Sie wird auch im Gehorsam ihrem Haupt Christus, das ja ihr wichtigstes Haupt ist, ja, das mit der ersten Priorität, wird sie ihrem Mann helfen, nach ihren Möglichkeiten, dass er seine Stellung dem Christus gegenüber auch einnehmen kann. Ja, da braucht der Mann die Unterstützung seiner Frau, denn sie wurde ihm ja von Gott als Hilfe gegeben. Ja? Das heißt, jeder braucht den anderen, um das darzustellen, was der Herr will. In der Gemeinde ist es nicht anders. Auch wenn der Mann Schwächen hat, ja, in seiner Hauptfunktion, ja, dann wird die Frau das nach außen decken. Sie wird ihn dann zu Hause vor die Brust nehmen und du sagen, hey, das, was du heute von dir gegeben hast, das war fein nicht in Ordnung. Aber das wird sie nie draußen machen. Ja? Und umgekehrt genauso nicht. Und damit hilft man sich gegenseitig nach göttlichen Ordnungen zu leben. Übrigens, zu dieser Unterordnung gehörte in der damaligen Gesellschaft, also zu der Zeit, als der Paulus 1. Korinther 11 geschrieben hat, die Kopfbedeckung der verheirateten Frau. Es war das äußere Zeichen, dass sie in einer ehelichen Gemeinschaft lebt. Die verheiratete Frau hatte sich bedeckt. Es war das äußere Zeichen, so wie das in unserer Gesellschaft der Ehering ist. So war das damals mit der Bedeckung der Ehefrau. Hat sie sich öffentlich nicht bedeckt, das ist vorgekommen, ja, dann hat sie öffentlich dokumentiert, mit meinem Mann bin ich nicht zufrieden. Und ich bin offen für eine neue Beziehung. Das wäre gerade so, wie wenn wir heute als Ehepartner praktisch den Ring ablegen, auf die Straße gehen und ins entsprechende Milieu begeben, um irgendwelche anderen Partner zu finden. Genauso wäre das gewesen. Und die Korinther haben in ihrer Hybris damals die Ordnung unter dem Deckmantel der Freiheit des Evangeliums über Bord geworfen. Und deshalb hat Paulus etwas zur Bedeckung der Frau gesagt. Und auch das Wort um der Engel willen heißt, ja, der sichtbaren Ordnung willen, der Darstellung gegenüber der Engelwelt, sollte eine verheiratete Frau sich damals bedecken, nicht die unverheiratete. Ja, und damit ist die ganze Kopftuchdebatte, die fällt zusammen in nichts. Lest mal den Text wirklich durch, dann werdet ihr das so feststellen. Heute würde man, wie gesagt, den Ehering ablegen, um solche Dinge zu dokumentieren. Deshalb ist es zum Beispiel auch richtig, wenn zwei Menschen in der Verantwortung vor Gott, bevor sie zusammenleben, heiraten. Um genau derselben Darstellung willen. Vor der Gemeinde und vor allem vor der unsichtbaren Welt. Gerade als Gotteskinder haben wir da eine riesen Verantwortung. Zur körperlichen Frage zeigt Paulus in 1. Korinther 7 die völlige Gleichwertigkeit der Ehepartner auf. Die Worte sind selbsterklärend, die möchte ich jetzt lesen. 1. Korinther 7, 2 bis 5. Aber um der Hurerei oder Unzucht willen habe ein jeder seine eigene Ehefrau. Und eine jede habe ihren eigenen Ehemann. Der Ehemann leistet der Ehefrau die eheliche Pflicht, gleicherweise aber auch die Ehefrau dem Ehemann. Die Ehefrau hat nicht Macht über ihren eigenen Leib, sondern der Ehemann. Gleicherweise aber hat auch der Ehemann nicht Macht über seinen Leib, sondern die Ehefrau. Entzieht oder beraubet euch einander nicht in Bezug auf die eheliche Pflicht, ist gemeint, es sei denn etwa nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr zum Beten Muße habet. Sex als Waffe ist in der nach der Schrift schlichtweg verboten. Und ich erinnere daran, das sind die Worte eines Frauenfeindes, Paulus. Ja? Und wir sehen, die Formulierung sprachlich ist eine exakte Gleichheit der Partner in dieser Frage. Zusammenfassung: Viele berechtigte Detailfragen sind jetzt sicher unbeantwortet. Womöglich sind einen ganzen Haufen Fragen erst aufgetreten, jetzt, nachdem wir das behandelt haben. Eine total umfassende Behandlung der Beziehung zwischen Mann und Frau, die geht auch über den Text hier weit hinaus. Das haben wir ja gesehen. Letztlich ging es ja nur um die Frage der Liebe und der Unterordnung. Ja? Das sind die Hauptthemen. Der Mann muss seine Frau lieben, wie Christus die Versammlung liebt, und die Frau sich dem Mann unterordnen, wie sich die Versammlung dem Christus unterordnet. Das sind die zwei Hauptfragen. Deshalb geht Paulus in Vers 33 da doch mal drauf ein. Ich habe ja versucht, in 2004, glaube ich, 5 Versammlungen zur Männer- und Frauenfrage zu machen. Und ich bin erschrocken, wie lange das schon her ist. Wenn jeder Ehemann und Ehefrau auf das achtet, was ihm bzw. ihr gesagt ist, dann gibt es zwar immer wieder Probleme, aber die lassen sich im Geist dieser Verse, ja, wenn man den Geist dieser Verse berücksichtigt, dann lassen sich die Probleme in göttlicher Weise lösen. Durch gegenseitiges Helfen, Tragen, Ertragen und Gnade erweisen. Jetzt muss ich noch ganz kurz auf Vers 32 eingehen. Da sagt Paulus: Dieses Geheimnis ist groß, nämlich das Geheimnis bezüglich der Beziehung zwischen Mann und Frau, übertragen auf Christus und die Versammlung. Vers 32 hat nicht wenige dazu gebracht zu glauben, dass die Versammlung eben doch die Ehefrau des Christus sei. Das wäre aber ein Widerspruch zur Offenbarung des Alten Testaments, der hebräischen Bibel, des Tenach und auch des Neuen Testaments, speziell auch der Offenbarung Jesu Christi. Denn dort ist Israel durch alle Bücher hindurch die Ehefrau Jahwes. Jesaja 54, Vers 5, der dich gemacht hat, ist dein Mann. Ehemann müsste man lesen, eigentlich. Jeremia 31, 22, Jahwe hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Ehefrau wird den Ehemann umgeben. Das ist nach der Zurechtbringung Israels der Fall. Und das geschieht durch den neuen Bund in seinem Blut, der eben wieder ein Ehebund ist und der zunächst einmal nach Jeremia 31 bis 24 alleine Israel betrifft, der neue Bund in seinem Blut. Ja? Zunächst, ohne jeden Zweifel geschieht die Wiederheirat zwischen dem Messias und Israel, der Ehefrau, bei der sichtbaren Wiederkunft des Messias Israels. Wer kommt da auf die Erde, den Ölberg, der in Jerusalem gegen Osten liegt? Wer kommt da?
Der
Christus insgesamt, aus Haupt und Gliedern bestehend. Also muss die Gemeinde zwangsweise zum Ehemann gehören. Und sie kann nicht Ehefrau sein. Wie müssen wir aber jetzt das Geheimnis deuten? Da müssen wir mal wieder zurück in den Garten Eden. Adam und Eva wurden einst von Jahwe Elohim getrennt in zwei aufeinander zugerichtete Menschen. Aufeinander zugerichtet heißt, dass sie eins werden. Und sie wurden direkt in eine Ehe gesetzt. Also es gab nicht ledige Leute im Paradies, sondern es gab zuerst einmal den Adam als einen und dann ein Ehepaar. Und Gott sagt, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und sie werden zu einem Fleische sein oder werden. Ja? Das bedeutet, durch dieses Einswerden, dieses dauernde Einswerden zwischen Mann und Frau soll was abgebildet werden? Dass diese Zweiheit, dieses Zweigeteiltsein irgendwann mal wieder aufhört und wieder eine Einheit wird. Angewendet auf unseren Vers 32 bedeutet es jetzt. Jetzt sind Haupt und Glieder noch räumlich getrennt. Der Christus ist oben zur Rechten des Vaters, die Gemeinde auf der Erde wandelnd und viele sind entschlafen. Das ist der Zustand der Gemeinde heute. Obwohl natürlich nach dem Geist die Gemeinde mit dem Christus völlig eins ist. Und der Paulus uns erklärt in Epheser 2, dass wir mitsitzen. Ja? Philipper 3, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir den Christus als Retter erwarten. Wir sind also, die Gemeinde ist räumlich getrennt, trotzdem im Geist mit dem Christus eins, weil der Geist des Christus in jedem Einzelnen von uns wohnt und auch der Christus in uns wohnt. Und diese Trennung wird jetzt durch Adam und Eva dargestellt. Und dieses Einswerden der beiden, das stellt dar, dass irgendwann einmal der Christus und die Gemeinde auch leiblich eins werden. Nämlich dann, wenn jeder den Leib bekommt, den jetzt der Christus hat. Ja? Und das fällt ja zusammen mit dem Ereignis, dass die Gemeinde zum ersten Mal im Lauf der Äonen mit dem Christus vereint wird.
Den zweiten Adam darstellt.
Den zweiten Adam darstellt. Und zwar den vor der Teilung. Um den geht es ja. Wenn dann der Leib und das Haupt ab der Entrückung für immer zusammen sein werden, dann ist die Einheit auch dem Leibe nach, nämlich dem Geistleib nach, hergestellt. Und so können wir meines Erachtens den Vers 32 deuten, ohne dass wir Widersprüche haben. Prüft es mal nach, denkt mal darüber nach. Und darum will zum Beispiel Paulus die Versammlung auch dem Christus als reine Jungfrau und nicht als Braut darstellen. Das hätte ja sonst der Paulus in 2. Korinther 11 schreiben müssen. Er sagt aber ganz bewusst als reine Jungfrau. Wenn wir jetzt noch einmal nach Israel gucken, was ist dort? Israel war einst Jungfrau. Wann war Israel Jungfrau? Sagt der Jeremia ganz klar, der Hesekiel.
In der Wüste.
In der Wüste, bevor sie am Sinai waren. Was passierte am Sinai? Da wurde die erste Ehe zwischen Jahwe und seinem Volk geschlossen. Und das Dokument dieser Ehe war das Gesetz vom Sinai. Ein zweiseitiger Bund. Ja? Israel wurde aber Ehebrecherin und sie wurde zur Hure. Und seit dem Tod ihres ersten Mannes, Jesus Christus, am Kreuz, ist sie was geworden? Witwe. Jesaja 54, Vers 6, 4 und 6 folgende. Du wirst der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken, steht da. Damit, weil der Sohn am Kreuz gestorben ist, ist jetzt praktisch die erste Ehe nach dem Gesetz vom Sinai aufgelöst. Was kann jetzt passieren? Israel kann wieder heiraten. Und wie soll sie jetzt heiraten? Was sagt der Paulus bei einer Scheidung? Ja, wenn der Ungläubige weggeht, dann kann die Frau oder der Mann wieder heiraten, aber nur im Herrn. Und was sagt Paulus? Römer 7, 1 bis 4, und das lese ich jetzt vor, und dann bin ich am Ende, heute Abend. Oder wisset ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Das heißt, der Spruch, der jetzt kommt, der betrifft die Israeliten unter den Römern und alle denen, die den Römerbrief lesen und Juden sind. Das Verheiratete, wisst ihr nicht, Brüder, ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn das Verheiratete, Weib oder die Ehefrau, ist durch das Gesetz an den Ehemann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Ehemann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Also nicht, sie kann nicht sagen, jetzt kann ich auch das Gesetz über Bord werfen. Nur was das Gesetz des Mannes anbelangt. Sie wird denn, wenn der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Israel ist es geworden. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Und jetzt kommt Vers 4, die Schlussfolgerung des Paulus. Also seid auch ihr, meine Brüder, in Klammer, die das Gesetz kennen, also Israelitenzeit, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf das wir Gott Frucht brächten. Und das ist die Beziehung, die Israel nachher mit dem Messias haben wird. Die Glieder des Leibes, die aus Israel genommen werden, die sind auch hier rausgenommen, weil da gilt ja weder Jude, noch Grieche, noch Barbar, noch Knecht, noch Freier. Danke für eure Geduld. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank für all diese Ermahnungen. Und ich will mich unter diese Ermahnungen selber stellen. Und du siehst ja auch, dass ich da oft versagt habe und auch noch versagen werde, solange ich hier bin. Aber du hast mich und uns ermahnt, wie wir uns anders verhalten können und wie dann auch eine Beziehung gelingt, die um des Fleisches willen, in dem wir noch sind, immer wieder Probleme bereitet. Und so möchtest du jedem unter uns, der in der Ehe lebt, der sie anstrebt, oder auch dem du die Gnadengabe des Unverheiratetseins gegeben hast, diese Prinzipien in der Gemeinde lernen, von denen wir heute Abend gehört haben. Hab Dank, dass du alles bereitest, um das auch erlernen zu können. Amen.
Amen.
Wir wollen jetzt gemeinsam noch als Abschluss das Lied 69 singen und ich darf euch bitten, das als Fortsetzung des Gebets zu singen. Wenn es im ersten Vers heißt, behalte mich in deiner Pflege, und im zweiten Vers, den ich kurz noch vorlesen will, behalte mich in der Bereitung des Heiligen Geistes für und für. Es würde ohne deine Leitung ein unbrauchbarer Baum aus mir. Die Keime selbst der Lieb und Güte, die du mir neu ins Herz gelegt, ach, sie verkümmern vor der Blüte, wo deine Rechte sie nicht pflegt. Wir singen zusammen das Lied.